Wie gesagt, Steffen hat uns schon gut da hineingenommen in das Thema vom Epheserbrief gestern Abend. Das war einfach mein Grund, uns also wirklich das Oberthema oder uns da hineinzuführen und uns über diese Dinge anzuregen, nachzudenken, was Gemeinde ist und was Gemeinde ausmacht. Wesen und Berufung der Gemeinde ist das Thema für dieses Seminar. Ich freue mich heute, haben wir den ganzen Tag zusammen. Bin gespannt, wie viel Sitzfleisch ihr habt. Aber so wie ich euch kenne aus der letzten Erfahrung, ihr habt viel Sitzfleisch. Und wir werden dann noch gute Pausen dazwischen machen, dass wir durchatmen können und uns ein bisschen bewegen und dann einfach weitergehen. Und ich nehme euch mit in den Epheserbrief hinein. Vor allem aber, wie gesagt, an dem Thema selbst möchte ich mit euch arbeiten und nachdenken. Und dann lernen wir da auch natürlich ein Stück weit den Epheserbrief kennen und auch inhaltlich, wie er aufgebaut ist und all diese notwendigen Dinge. Ich liebe es, wenn es heißt, wir machen ein Seminar. Dann ist die Form und die Struktur doch ein bisschen anders. Ja, eine Predigt muss das kompakt, kurz für meine Verhältnisse und dann sein. Und deswegen mag ich Seminare, dann kann man doch ein bisschen ausholen und darüber ein bisschen nachdenken. Ich habe jetzt diesen Sonntag, Karfreitag sage ich, Christi Himmelfahrt haben wir Gottesdienst bei uns in der Gemeinde gehabt und ich bin gerade im Markus-Evangelium und das hat uns da auch als Gemeinde sehr herausgefordert. Auch von daher das Prinzip der Gemeinde Jesu, des Reiches Gottes da anzuschauen und als der Jünger oder andersrum, als Jesus sagt, ich muss leiden, sterben, wird auch verstehen. Jedes Mal, wenn Jesus das gesagt hatte, haben sie darüber gestritten, wer unter ihnen der Höchste sei. Also ihr Gedanke, okay, wenn Jesus nicht da ist, wer ist dann der Chef? Wer hat Sagen? Wer bestimmt die Richtung? Wer ist der Größte? Wer hat die größte Autorität oder Charisma und all diese Dinge? Und die hatten so ein verkehrtes Verständnis von dem Reich Gottes und Verständnis von dem, was Jesus tut. Und Jesus sagt, ich gebe euch ein Beispiel, ich gehe einen Weg und den müsst ihr nachgehen. Und dieser Weg ist so anders, wie man es in dieser Welt kennt und wie man es von dieser Welt versteht. Und wenn das nicht zu unserer DNA wird, wenn wir da kein klares Verständnis haben, dann werden wir nicht das tun, was Jesus getan hat und auch was Jesus will, dass wir tun. Wenn wir eine Gemeinde bauen und nach unseren Verständnissen, wie wir es gewohnt sind, wie wir es von unseren Berufen kennen, von dieser Welt kennen, von unserer Prägung und Menschsein kennen, dann wird es so entgegen dem sein, was Jesus eigentlich gedacht hat. Jesus ist Gott gewesen. Und er hielt es nicht wie ein Räuber, hielt er nicht an dieser Gottheit fest und wurde Mensch, entäußerte sich und der Erste wurde der Letzte. Der Erste wurde der Letzte und dann war er der Diener aller. Und dann sagt er, so, das ist mein Prinzip und das ist so entgegengesetzt dem. Bei uns ist der Mensch und je höher, je besser, umso ansehender. Darf ich euch das sagen? Wir haben jetzt gerade von der Frau Merkel hier gelesen. Ich habe kein Problem mit ihr. Und gibt schlimmere Politiker. Wirklich. Das Problem ist, wir merken, dass, obwohl man sich christlich nennt, die Werte einfach andere sind mittlerweile. Da ist nicht mehr Gott im Mittelpunkt, sondern der Mensch im Mittelpunkt. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr wüsstet, in 15 Minuten würde Merkel hier zu uns zu Besuch kommen, dann würdet ihr hier ganz anders denken. Und wenn sie hier kommen, dann auf einmal, Frau Merkel kommt uns zu Besuch. Ja? Oder nennt euren Politiker. Aber ich bin mir sicher, selbst, darf ich so sagen, selbst wenn solche Menschen wie Trump oder was weiß ich, spielt keine Rolle, oder Putin oder Erdogan, ihr würdet euch anders verhalten, ich bin mir sicher. Der andere würde vielleicht noch ärgerlicher werden. Aber was ich damit sage, bei uns ist so drin, dass wir menschenorientiert sind und menschenzentriert sind. Wisst ihr warum? Weil es in der DNA des gefallenen Menschen ist. Selbstbezogen, egoistisch, ichbezogen zu sein. Das ist, man muss es einfach mal annehmen. Dagegen muss man erstmal noch nicht gar nicht mal ankämpfen. Das kriegt man nämlich nicht hin. Davon muss man befreit werden. Und das ist das Evangelium, das ist der Epheserbrief, was Jesus Christus in uns tun muss oder getan hat, damit wir eigentlich eine wirkliche Anbetung leben können. Und dazu, da muss was passieren, aber erst müssen wir begreifen, dass die DNA des gefallenen Menschen oder der Menschheit darin ist, sich immer an die erste Stelle zu setzen. Es geht um mich. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Wir sehen uns immer an der ersten Stelle. Darf ich so sagen? Die ganze Menschheit funktioniert so. Alles funktioniert. Das ganze Weltsystem funktioniert so. Und wir, diese Welt würde nicht funktionieren, wenn dieses Denken nicht in den Menschen wäre. Es würde nicht funktionieren. Ich darf euch ein Beispiel geben. Die Politik würde nicht funktionieren, wenn jemand kommen würde und sagen, ich will gar nicht der Erste sein. Würde nicht funktionieren. Übernimm du. Die Wirtschaft würde nicht funktionieren, wenn man immer vor dem anderen sein will. Es wird nicht funktionieren. Die Firmen würden nicht funktionieren. Ach, übernimm du die Marktherrschaft oder Anspruch. Mach du das. Ich begnüge mich halt, der Letzte zu sein. Die Firma geht bankrott irgendwann mal, oder? Ganz ehrlich, es funktioniert nicht. Sport, könnt ihr euch vorstellen? Sport, okay, zwei Mannschaften laufen auf. Ich bin freiwillig Zweiter. Ja, komm hier, bitteschön. Champions League ist, glaube ich, heute Abend, oder? Oh, ja. Ihr wisst Bescheid. Also, heute Abend, beide Mannschaften, unser Kloppi, laufen auf und er sagt, du, ich bin Christ, will nicht gewinnen. mein Verständnis ist, wir müssen die Letzte sein, wenn wir die Ersten sein wollen. Also, wir hören auf. Die ganze Unterhaltungsindustrie würde zugrunde gehen. Ihr würdet einen Sender schauen, The Voice of Germany. Wenn man nicht der Erste sein will, was für einen Sinn macht? Keine Spannung, kein Wettbewerb, keine Neugier, dieses Weltsystem würde nicht funktionieren. Nichts würde funktionieren, wenn nicht in den Menschen die DNA, ich will der Erste sein. Es muss sich alles um mich drehen. Und ich bin bereit, alles zu geben und jeden Weg zu gehen und jeden hinter mir zu lassen, solange ich an der ersten Stelle bin. So funktioniert diese Welt. Ihr versteht, was ich meine? Das heißt, wenn wir diese Welt, dahin brächten, nach den Prinzipien des Christus zu leben, würde diese Welt zusammenbrechen, kollabieren. Und ihr versteht, warum man diese Welt nicht retten kann. Warum es eine neue braucht, in der aber das System funktionieren kann. Der Erste wird der Letzte und der Letzte wird der Erste sein. Und darum wird dieses Reich und das, was Jesus baut, die Gemeinde überstehen und das wird zugrunde gehen. Aber wir sind darin aufgewachsen, wir leben da drin, wir haben das eingeatmet, wir haben das aufgesogen und wir merken nicht einmal, wie stark es uns prägt und dann bauen wir Gemeinde und merken nicht mal, dass das alles mit diesen gleichen Prinzipien, Wettbewerb. Wer hat Sagen? Wer steht im Mittelpunkt? Um wen geht's? Das funktioniert einfach in der Gemeinde, nicht? Ich bin mir sicher, dass manche vielleicht von euch sogar, ich weiß nicht, bei uns in der Gemeinde habe ich so ein paar Kandidaten, die haben immer, ich bin so einer, die haben irgendwann mal sich damit abgefunden, nicht der Erste zu sein. Immer zweite Wahl oder dritte. Warum? Weil sie einfach nicht gut genug sind. Und irgendwann mal, statt sich immer damit zu ärgern, dagegen zu kämpfen, was sowieso nicht bringt, haben sie gesagt, okay, dann ist halt so. Dann akzeptiert man das. Und dann, ich habe, mein Name ist, der Nachname ist Zorn, das heißt Z. Seit Kind auf wurde ich immer als Letzter irgendwie überall aufgerufen. Wenn es darum ging, irgendwas, Z, ich war immer der Letzte und dann noch W. Also Zorn Willi, also die beiden Buschen, ich war egal, selbst wenn ich gesehen habe, gibt es jemand auch noch, Zorro oder so. Der Zorro kam vor mir. Ich war immer der Letzte. Und irgendwann mal akzeptierst du es und glaubst du es, ja okay, dann ist es so. Aber ganz ehrlich, hätte man mir die Chance gegeben, Erster zu werden, dann wäre in mir wieder der Ehrgeiz geweckt. Und so ist es in dieser Welt. Menschen akzeptieren irgendwann mal, ja gut, dann bin ich halt nicht der Erste. Aber das heißt nicht, dass das nicht in ihnen ist. Aber gibt ihnen die Gelegenheit auf einmal, und ich sage euch ganz ehrlich, es gibt nirgendwo in dieser Welt einen Ort, wo man so schnell wieder vom Letzten zum Ersten aufsteigen kann, wie die Gemeinde. In der Politik, in der Wirtschaft, überall musst du etwas vorweisen, um an irgendeine Stelle und Position zu kommen. muss Leistung bringen. Und in der Gemeinde kommt man und sagt, du willst mitarbeiten? Ja, voll gut. Weil wir ringen immer nach jemandem, der Verantwortung übernimmt. Und sobald einer die Verantwortung übernehmen will, und dann ist die Gelegenheit. Und für jeden, der ist es die Chance, Chef zu spielen. Es ist die Chance, wieder Erster zu sein. Und darum ist es so gefährlich. Und dann übernimmt man die Prinzipien der Welt, trägt man sie in die Gemeinde. Ich sage so, gut gemeint, nochmal, ich will so denken, es ist wirklich gut gemeint, aber oberflächlich ausgedacht und schlecht gemacht. Warum? Weil wir nicht prüfen und weil wir ein System dieser Welt, ein antichristliches System, und so will ich es benennen, weil es so ist, und das System des Reiches Gottes, ein gottgefälliges und gottanbetendes System, weil wir diese Dinge nicht reflektieren und nicht unterscheiden und vermischen und meinen, das, was Gott verurteilt hat und sagt, nimmt nichts von denen, rottet es komplett aus, dieses System. Dass wir sagen, ja Gott, aber ein bisschen können wir doch sowas behalten, so schlecht kann es doch nicht sein. Darf ich in den Bildern des Alten Testaments sprechen? So, das Gold und Silber von Amalek ist doch nicht böse. Und die Kinder sind doch süß. Und die Frauen, die können da auch nichts dafür. Wieso komplett? Wenn Gott sagt, dieses System funktioniert nicht, meinen wir, aber so böse, so schlecht kann es doch gar nicht sein. Und das übertragen auf unseren, der Mensch steht so im Fokus, und das wird das Ganze aber noch christlich, in einer christlichen Etikette und sozial, und das sieht alles gut aus. Hat letztendlich aber nichts damit zu tun, wozu wir berufen worden sind. Zum Preisen rum seiner Herrlichkeit. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Wenn du ganz kurz die nächste Folie machst, was haben wir gemacht? Unsere Vorgehensweise, ich habe euch das, was ich jetzt so nochmal dran euch erinnert habe, wir haben gestern versucht, uns in das Thema reinzuarbeiten. Und was erwartet uns heute? Ich möchte euch das, was wir gestern gemacht haben, in einem biblisch-theologischen Überblick nochmal kurz entfalten, dass wir das nochmal verinnerlichen, das wird die erste Einheit sein, dann machen wir eine Pause und dann gehen wir weiter und ich gebe euch einen Einblick in den Epheserbrief, so kurz Stellung vom Epheserbrief, dann Aufbau vom Epheserbrief und dann gehen wir schon bei der Gliederung vom Epheserbrief werdet ihr, noch nicht, das passt erst mal, dann werdet ihr schon mehr ein Gespür dafür bekommen, was wie das Thema im Epheserbrief da entfaltet wird. Um was ist eigentlich Wesen und was ist die Berufung der Gemeinde? Ihre Identität und ihr Auftrag letztendlich. Das ist, liebe Geschwister, ich will an dieser Stelle wirklich euch da Mut machen und euch das sagen. Die Größe spielt dabei keine Rolle. Spielt keine Rolle. Wenn wir in unserer Überzeugung und in unserem Glauben, in unseren Herzen fest darauf aus sind, Jesus und den Vater im Himmel durch Jesus Christus zu verherrlichen. Und das ist das Ziel der Gemeinde, die Vision schlechthin. Interessanterweise keine neue, aber so, wenn man die hat, ist die Größe spielt keine Rolle. Spielt keine Rolle. Da kann man zu dritt sein. Die Bibel sagt zwei oder drei reichen da. Es spielt keine Rolle. Und ich bin mir sicher, dass der Herr Jesus Christus sich zu diesem Projekt dazustellen wird. Und er kann sogar zwei oder drei gebrauchen. Eine kleine Kraft wie Philadelphia, dass es eine Auswirkung und eine Relevanz für die Gesellschaft haben wird und für die Zeit. Wie eine große Gemeinde, die Riesenressourcen hat, große Gebäude hat und viele Menschen hat, niemals erreichen werden. Die Größe spielt keine Rolle. Es spielt das Herz und die Haltung spielt eine Rolle. Denn das Herz, wenn der Herr das Herz sieht, wird er sich dazu stellen. Und in der Gemeinde Philadelphia, in der Offenbarung heißt es, du bist eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort nicht verleugnet, du hast mich nicht verleugnet. Ich mache dir die Türen auf, niemand kann sie schließen. Ich öffne dir die Türen und es werden welche zu dir kommen aus der Synagoge Satans und werden sich beugen und werden begreifen und erkennen, Gott wird es machen. Ich werde euch das zeigen. Das Herrliche an dieser ganzen Sache ist, die ersten drei Kapitel im Epheserbrief werden dir sagen, du musst erstmal nichts machen. Und das geht uns sowas gegen den Strich, weil wir denken, wir müssen jetzt was. Wir müssen immer etwas tun, weil sonst sterben wir aus. Und Gott sagt, wenn du anfängst, etwas zu tun, dann stirbst du. Aber wenn du zur Ruhe kommst, wenn du annimmst, wenn du lernst zu sitzen, wenn du lernst anzunehmen, dann beginnt etwas. Dann beginne ich etwas zu tun. Ich werde euch da ein bisschen hineinnehmen. Ich will aber an dieser Stelle einfach Mut machen. Auf die Größe der Gemeinde kommt es nicht an. Da reichen. Gott hat einen Menschen rausgeholt und hat durch ihn eine ganze Reformation angestoßen, als Beispiel. Hat einen Menschen rausgeholt und ein ganzes Volk gerettet. Er hat den Menschen rausgeholt und ein ganzes Volk gebildet. Da kam Gideon, mit wie vielen Soldaten? Und wie viel hat er vorher gehabt? Eine ganze Armee. Und Gott sagt, wir machen sie kleiner, wir machen sie kleiner, wir machen sie kleiner. Warum? Ich will dir zeigen, ich mach's, du machst es hier. Nicht, dass du denkst, deine Hand hat das getan. Auf die Größe kommt es definitiv nicht an. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Also, jetzt ein biblisch-theologischer Überblick über das, was ist das Anliegen, was ist Wesen und Berufung der Gemeinde. Und meine Überzeugung ist, dass wir... wir starten so, Epheserbrief. Ist gut, gell? Und das ist unser Thema. Epheserbrief. Und wir starten mit dem Schlüsselvers. Wer weiß es noch? Yes. So muss sein. 3,21. Das ist Seminar, das ist Bibelschule. Da steht, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, das ist, ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde. Darum geht's. Gott soll verherrlicht werden in der Gemeinde. Und die Verherrlichung geschieht in der Gemeinde durch Jesus Christus. Diese Dinge werden zusammengebracht. So, die Gemeinde und Christus gehören zusammen, Leib und Haupt. Und das, was Gott in Christus, in und durch die Gemeinde tut, das ist das, was Gott verherrlicht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir können das nicht trennen. Außerhalb, darf ich so sagen, außerhalb von der Gemeinde und von Christus gibt es keine Verherrlichung Gottes. Es gibt viel Verherrlichung, aber es ist nicht die Verherrlichung Gottes. Und viele denken, dass sie Gott verherrlichen, aber tun es nicht. So, so wichtig, dass wir das begreifen. Um das euch da ein bisschen hineinzunehmen, gebe ich euch einen kleinen... Kurzen, das ist das, was wir letztes Mal gemacht haben. Genau, nächste Folie. Genau, ein bibelstheologischer Überblick. Okay, Epheser 3,21, da haben wir jetzt gestartet. Wenn ihr mit mir in Epheser 1 zurückblättert, finden wir im Vers Kapitel 1, Vers 3 bis 14, wirklich ein schönes Lied von Paulus. Ich habe so ein bisschen mich erinnert, so bin die Predigten hier durchgegangen und die Einheiten, die ich gemacht habe. Und ich meine, eins ums andere Mal habe ich schon über bestimmte Dinge auch hier bei euch schon geredet. Ich war aber mir nicht sicher, ob ich euch dieses coole Lied vorgestellt habe von Paulus da. Ne? Dann mache ich das ganz kurz. Und dann habt ihr schon das Gespür, dass wir wirklich im Epheserbrief drin sind. Vers 1 und 2 lassen wir noch mal kurz beiseite. Da sprechen wir nachher darüber. Vers 3 bis 14 ist in gewisser Weise ein Psalm. Kennt ihr Psalm 103? Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist in gewisser Weise das, was hier Paulus macht. Also wenn du sagst, okay, hat Paulus auch Psalmen geschrieben? Sag, hat er. Und das ist so ein Psalm. Er beginnt, gelobt sei der Gott oder gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Also er beginnt mit diesem Lobpreis, er beginnt mit dieser Anbetung, mit dem Loben vom Herrn, vom Vater. Und jetzt macht er Folgendes. Er macht das in drei Teilen. Er gibt uns drei Gründe, warum wir Gott loben. Und er beschreibt das Werk des Vaters, er beschreibt das Werk des Sohnes und er beschreibt das Werk des Heiligen Geistes. Er beschreibt das Werk des dreieinigen Gottes in diesen Versen. Und dazwischen sagt er immer, was dabei herauskommen soll. Ihr singt Lieder gerne, wie ich. Und wie funktionieren Lieder? Es gibt meistens eine Strophe oder mehrere Strophen und ein Refrain. Und die Strophen und Refrain, die unterscheiden sich worin? Der Refrain wiederholt sich. Und er ist sozusagen der Höhepunkt von jedem Lied. Darum investiert jeder Musiker und Liederschreiber viel Energie in den Refrain, weil der soll im Ohr hängen bleiben. Und meistens ist das so ein bisschen so, da freut man sich, man singt die Strophen, freut man sich, wenn der Refrain wiederkommt, weil das ist schön, meistens. Es gibt auch andere Formen der Lieder, aber im Eigentlichen ist es so. Und das heißt, die Hauptaussage wird in diesen Refrain hineingelegt, die Hauptbotschaft. Deswegen wird sie wiederholt, mit einer schönen Melodie umrahmt. Und die in den Strophen, was ist so in den Strophen? Genau, da drückt er so den Inhalt aus. Man drückt den Glauben aus, die Hoffnung und das Leid, was auch immer. Aber es kommt immer wieder zum Refrain. Und genau das Gleiche finden wir hier bei Paulus. Er beschreibt Gott den Vater. Schaut mal, ich lese euch vor. Vers 4. Oder in Vers 3 nochmal. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segen in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Nach dem Wohlgefallen seines Willens. Bis dahin. Paulus beschreibt und sagt, wisst ihr, warum wir Gott preisen? Wisst ihr, warum wir Gott anbeten? Der Hauptgrund ist, weil er uns in Jesus Christus, und dann sagt er, auserwählt hat. Darf ich so sagen, an diesem Punkt scheitern sich schon die ersten Geister. Und ganz, ganz viele ärgern sich über die Lehre der Auserwählung, weil sie sagen, das kann ja gar nicht sein, wo ist da der freie Wille des Menschen, wo ist da der Mensch? Und ihr merkt schon, gell? Das ist doch ungerecht und all diese Fragen kommen dann hoch. Ich will euch gleich etwas sagen. Dann sagt er, er hat sie auserwählt, er hat sie vorherbestimmt in Jesus Christus für sich selbst. Das heißt, das ist, was Gott der Vater gemacht hat. Und wisst ihr, warum Gott derjenige ist, der auserwählt? Wisst ihr, warum Gott derjenige ist, der vorherbestimmt? Und Paulus sagt, warum? Schaut mal Vers 6. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Wisst ihr, warum Gott das so macht, wie er es macht? Gott der Vater. Damit er verherrlicht wird. Damit alle Menschen wissen, es liegt allein an dem Vater. Und wenn er mich rettet, dann ist das allein aus seiner Gnade. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist seine Gnade. Und darum, das ist der Grund, warum den Vater preisen. Darf ich an dieser Stelle eben das sagen, was ich gerade sagen wollte? Wenn wir die Lehre der Auserwählung verwerfen, wisst ihr, was wir verwerfen? In jeglichen Grund den Vater anzubeten. Vater zu verherrlichen. Was glaubt ihr, warum der Teufel alles daran setzt, dass diese Lehre bei den Kindern Gottes so zerstritten und so zu Spannung sorgt? Was glaubt ihr, warum er so viel Energie darauf einsetzt, den Menschen zu sagen, aber du bist doch wert und dein Selbstwert und Selbstbestimmung und freier Wille und alles. Warum macht der Teufel das? Weil er weiß, wenn der Mensch drauf einsteigt, und er steigt drauf ein, weil er ein Egoist ist. Und weil er sagt, ich verdiene es, ich habe Anspruch, ich habe Recht. Und wenn er die Menschen dahin kriegt, und er hat ihn dahin gekriegt, von dem ersten Menschen an, dann weiß er, dann beraubt er dem Vater die Ehre. Und das ist, was der Feind will. Dass der Vater bloß nicht angebetet wird. Und er sagt, diese Lehre der Erwählung und Vorherbestimmung, die ist so hässlich. Viele sagen, eine Irrlehre. Dafür werde ich von vielen Christen gehasst, dass ich das lehre. Warum? Und warum setze ich mich darauf ein? Weil ich so stark oder weil ich nicht an den freien Willen des Menschen glaube? Doch, glaube ich. Habe ich kein Problem damit nebenbei. Ich habe einen freien Willen. Ich könnte jetzt gehen. Ob ihr wollt oder nicht, ich könnte es. Ich habe jetzt Lust, ein Wasser zu trinken. Ist nicht vorherbestimmt gewesen. Kein Problem. Der souveräne Wille Gottes setzt nicht meinen Willen außer Kraft. Aber wisst ihr was? Aber wenn Gott will, dass ich nicht gehe, kann ich viel wollen und ich werde nicht gehen. Dann macht er halt die Tür zu. Und dann würde ich dastehen und sagen, aber ich will raus. Er sagt, Wille, du musst hierbleiben. Heißt das, dass ich keinen Willen habe? Natürlich werde ich einen Willen haben. Aber wenn Gott nicht will, dass ich da rausgehe, und wenn ich rausgehe, wisst ihr, was er macht? Dann schickt er mir einen Fisch und der schluckt nicht. Dann spuckt er mich gerade hier wieder raus. Das macht er, das kann er machen, weil sein Wille größer ist als meiner. Gottes Wille hebt nicht meinen Willen auf. Was macht mich nicht zu einem Roboter, einen willenlosen Menschen, sondern sein Wille ist stärker als meine. Das ist der Punkt. Für mich ist das Bild mit meinem Sohn und meiner Tochter. Noch funktioniert es, sage ich immer, noch funktioniert es. Noch sind sie nicht so groß und ich bin noch ein bisschen schwerer wie sie. Wenn meine Tochter da rausgehen wollte und meinen Sohn, ich würde sagen nein und sie würden sagen, aber ich will. Und sie würden losgehen, dann könnte ich hingehen, sie nehmen und halten. Und sie würden strampeln und schreien und heulen und sagen, ich will aber raus, Papa. Und ich sage, wisst ihr, wenn du da rausgehst, das wird nicht gut für dich sein. Und dann würde ich dich verlieren und ich will nicht dich verlieren. Und darum, auch wenn du mich jetzt hasst und wenn du denkst, ich bin lieblos und all das, aber ich werde dich trotzdem festhalten. Das macht Gott. Deswegen schreien viele Christen gegen Gott und den Vater und seine Souveränität und seinen Willen und strampeln und fordern ihren Willen aus und merken nicht, dass es eine Liebestat ist. Gottes Wille und meine freie Wille, es ist kein Gegensatz. Es ist nur wichtig, dass wir begreifen, und das ist aber nicht keine große Kunst, oder? Und keine große Hirnanstrengung zu glauben, dass Gottes Wille ein bisschen stärker ist als meiner. Wenn er was will, dann geschieht es halt, weil er Gott ist. Und ich bin nur Mensch. Das heißt, Paulus beginnt hier und singt ein herrliches Lied. Und er beginnt und erklärt erstmal, wisst ihr, für was wir Gott preisen? Erstens, er ist der souveräne Gottvater. Und ich will euch nochmal sagen, mit der Konsequenz, ich habe keine Ahnung, wo ihr da steht. Ich weiß nicht, wie ihr persönlich darüber denkt. Aber ich will, dass ihr darüber nachdenkt, über die Konsequenzen. Wenigstens darüber nachdenkt und euch darauf einlasst. Wenn ihr diese Lehre verwirft, dann verwerft ihr die Anbetung des Vaters. Und ich werde euch gleich zeigen, welche Folgen das hat. Welche Folgen das hat. Es hat Folgen. Man kann nicht sagen, wir beten Gott an und nehmen gerade das, was eigentlich ihn anbetungswürdig macht, nehmen wir weg und sagen, nee, das passt nicht. Beten wir, ich bete dich an, oh Gott. Aber dass du souverän bist, nee, will ich nicht glauben. Das ist ein Widerspruch in sich. Es geht nicht. Und Paulus beginnt mit dem Lobpreis, indem er deutlich macht, für was wird der Vater angegeben. Und jetzt ganz ehrlich, in den ersten drei Versen, wo findet ihr euch da? Was müsst ihr da tun? Steht da irgendwas drin, dass ihr, also, ihr findet da nichts, sondern Gott wird angebetet für das, was er tut, oder? Wir sind Nutznießer, darf ich so sagen. Weil, nur nebenbei, er macht das Ganze aus Liebe, steht es hier. Nicht Willkür, nicht Autorität, aus Liebe macht er das. Darf ich das andersrum sagen? Wisst ihr, dass die Liebe wählt? Oder nicht? Als ihr euren Partner gewählt habt, warum habt ihr das getan? Aus Liebe eigentlich, gell? Nee, aus Pragmatik. Also, ich sage so, wenigstens ein bisschen Liebe muss doch dabei gewesen sein. Sonst hoffentlich, sonst wäre es echt schade. Aber das zeigt sich meistens dann in der Ehe, ob das Liebe war oder Hauptsache ich habe jemanden und bin abgesichert. Aber eigentlich ist es Liebe und Liebe wählt. Aber jetzt darf ich euch mal nur gedanklich kurz mit euch weitergehen. Ich bin natürlich, ich habe mich geoutet, ja, dass ich um meine Frau kämpfen musste, um die Liebe. Jetzt hat sie sich auch für mich entschieden und auch mich lieben gelernt und sich in mich dann verliebt. Und ich habe sie gewählt. Ich habe sie gewählt, ich wollte sie. Ich kann mich nicht erinnern, dass so zwei, drei Frauen, gut, bei mir ist auch gibt's keinen Grund dafür, zwei, drei Frauen gekommen sind und sagen, Willi, du bist echt unfair. Ja, warum denn? Ja, wieso hast du nicht mich gewählt? Das ist ja, das geht ja gar nicht. Was bist du für ein liebloser Mensch? Wieso hast du nicht mich geheiratet? Ich sage, ja, weil ich die Liebe liebe. Ich hätte es halt gesagt, aber zu mir kam halt, ich war ja froh, dass überhaupt jemand mich hat. Deswegen habe ich mich nach zwei Wochen sofort verlobt. Weil ich wusste, ich darf sie nicht hingehen lassen. Ja. So. Die Liebe wählt, sie entscheidet sich. Und diese Dinge gehören zusammen. Wir in unserem Welt- und Menschenbild, wir haben ein Problem mit diesem Denken. Wir haben ein Problem. Aber das hängt nicht damit, dass das nicht wahr ist. das ist nicht darin begründet, dass Gott nicht so sein kann. Das liegt in dem gefallenen Menschen und seiner DNA. Wie er über sich und über die Menschheit denkt, wer Mensch ist. Dass er auf alles Anspruch hat. Dass er gerecht ist. Und Gott muss gefälligst ihm das geben, worauf er Anspruch hat. Als ob er Gott wählt. Freunde. Manche wählen Gott, aber nur halt für die Stillung ihrer Bedürfnisse. Und wenn Gott das tut, dann ist Gott gut für sie. Wenn Gott es nicht tut, dann war es. Dann sucht man einen anderen Gott, der hilft. So, das ist heute Religion. Man sucht sich einen Gott, der einem hilft. Und aber dass wir für Gott da sind und nicht er für uns, geht ja gar nicht. Denn alles in dieser Welt ist für uns, alles. Meine Familie ist für mich da, meine Kinder sind für mich da, mein Partner ist für mich da, mein Haus ist für mich da, das Essen ist für mich da, die Luft ist für mich da, die Sonne ist für mich da, die Tiere sind für mich da, der Arbeitgeber ist für mich da. Warum? Damit ich existieren kann. Darum sind die da, damit ich Liebe empfinden kann, damit ich nicht so allein bin, damit ich mich wertvoll und gebraucht fühlen kann. Es ist alles natürlich, ja, wir geben uns für die Kinder hin. Ja, rein theoretisch schon. Aber wenn ich kein Kind habe, dann bin ich nicht vollkommen. Dann habe ich etwas nicht, was die anderen haben. Oder? Und dann fühlt man sich schon minderwertiger. Und nicht, weil man so sehr ein Kind um des Kindes willen will, sondern ein Kind um meines willen will. Es ist immer, wir sind Egoisten. Gott ist souverän. Sorry für die kleine Abschweifung. Sollte ein bisschen später kommen. So, die erste Strophe wurde gesungen. Paulus singt, ich weiß nicht mit welcher Melodie, ich stelle mir das wie ein Rap vor. Es ist ein Psalm. Er schreibt die erste Strophe und in Vers 6 singt er den ersten Hymnus, den ersten Refrain und sagt, wisst ihr, was Gott hier macht, hat einen Grund, zum Preis der Herrlichkeit seine Gnade. Gott macht all das, damit seine Gnade groß wird. Gott will verherrlicht werden für was, Freunde? Für die Gnade. Dass man sein Wesen, ein gnädiges Wesen kennenlernt. Aber meine Freunde, wenn wir auf Rettung einen Anspruch hätten, wo wäre dann die Gnade? Das wäre keine Gnade mehr. Das heißt, wenn jeder Anspruch hätte, dann wäre ja Gnade nicht mehr Gnade. Oder wenn man durch Werke gerechtfertigt werden könnte, dann wäre ja Gnade nicht mehr Gnade. Dann könnte man sich das erarbeiten. Versteht ihr, warum Gott allein diesen Weg gewählt hat? Und der Grund liegt darin, damit seine Gnade groß wird. Das ist der einzige, das ist der Fokus. Allein, ja, warum Sünde, Sünden, weil warum hat Gott das alles zugelassen? Fragen über Fragen und wer hat das Böse geschaffen und all diese Dinge erübrigen sich. Warum hat das Gott alles gemacht und warum hat das zugelassen, dass der Teufel das tut, was er tat, dass wir Menschen tun, was wir tun? Ich sage euch aus einem Grund, damit Gnade groß wird. Denn er gab sogar das Gesetz dazu, dass die Sünde zunehme, damit die Gnade umso größer werde. Gott wollte, dass sein Wesen und sein angebetet wird, indem man begreift, wie gnädig er ist. Und er wusste, wenn sie viel Blödsinn machen, werde ich ihnen viel vergeben und dann werden sie mir viel danken. Da muss ich viel Gnade aufbringen beim Willi. Ist okay, mache ich. Und wenn ich ihm nochmal ein Gebot gebe, dann wird er nochmal brechen. Dann muss ich noch mehr Gnade an ihn erweisen. Ja, mache ich. Und ich mache es so viel, dass er aus dem Staunen nicht rauskommt, wie viel ich ihm vergeben werde, wie gnädig ich bin. Warum? So wird Gott verherrlicht. Der Vater. Wisst ihr, für was wir Gott den Vater anbeten? Dass er uns aus Gnade erwählt hat. Die Reformation hat das hochgehalten. Das war eine Perle, die sie poliert haben. Das war das Herzstück der Rechtfertigung aus Glauben. Wir halten die Gnade hoch, aber die Erwählung und die Vorherbestimmung schmeißen wir über Bord. Die Dinge gehören zusammen aber. Und darum finden wir in unseren Anbetungen wenig Gott den Vater. Guck mal die Lieder an. Hör mal die Gebete. Wann habt ihr das letzte Mal ein Lied gesungen, wo wir Gott den Vater dafür angebetet haben, dass er uns Liebe erwählt hat? Wie viele Lieder gibt es darüber? Wie viele? Ich kenne wenige, ich kenne ein paar, aber ich kenne wenige. Ich weiß, ich kenne ein paar, die bewusst sogar jetzt neue Lieder schreiben, um das nämlich wieder zu betonen. Aber meistens sind wir in den Liedern. Klar, Jesus, ich danke dir, dass ich preise dich, weil ich, dass du mir, ob wir sehr ich-zentriert, unser Lied gut, sehr ich-zentriert. Ich danke dir, dass ich was von dir habe. Und nicht, ich preise dich um deiner selbst willen, weil du es würdig bist. Das fehlt. Und die Anbetung des Vaters, ich sage euch ehrlich, kommt viel zu kurz. Guckt euch die Gebete des Paulus an, wir werden sie im Epheserbrief, kann man sie entdecken. Zu wem betet Paulus immer? Zu wem? Darf ich euch nur Vers 2 in Kapitel 1 euch vorstellen? Vers 2 heißt, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Jesus Christus, Paulus betet immer zum Gott, dem Vater. Und zwar, entweder sagt er, und das ist der Vater, unser Vater und der Vater von Jesus Christus, oder es ist unser Vater durch unseren Herrn Jesus Christus. Das heißt, er betet immer zum Gott, dem Vater, durch Jesus Christus. Aber er betet zum Gott, dem Vater. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht auch. Jetzt muss ich trinken. Kein freier Wille. Ich hab über mein Gebetsleben nachgedacht. Wie bete ich eigentlich? Zu wem bete ich? Und ich glaube, wenn wir eine klare Theologie darüber haben, wird unser Gebetsleben sich verändern. Und wird kräftiger werden, wird bestimmter werden, wird zuversichtlicher werden. Weil wenn ich begreife, dass ich jetzt durch Jesus Christus den Zugang zum Vater habe, zu dem ewigen Gott, und sogar zu ihm sagen kann, aber lieber Papa, kannst du mir bitte helfen? Und ich bitte dich auf Grundlage, weil Jesus mir erlaubt hat, zu dir zu kommen. Weil er sein Blut dafür vergossen hat und für mich verbürgt. Und weil er mich heilig und reinig gemacht. Und deswegen kannst du mich nicht verstoßen. Und ich bin jetzt dein Kind geworden. Und jetzt will ich dich bitten. Und so wie ein Kind von seinem Vater erwartet, dass der Vater ihm alles hilft und sich für ihn, so erwarte ich von dir, dass du mir bitte hilfst. Das ändert mein Gebetsleben und meine Erwartung und mein Glaube, dass er das tun wird. Aber ich darf zum Vater. Ich darf den ewigen Gott Papa nennen. Wisst ihr, dass das nicht jeder tun darf? Auch manche denken es, aber die können es nicht. Es ist so gewaltig, so gewaltig. Also singt er die erste Strophe. Lass uns die zweite kurz uns anschauen. Vers 7. In ihm, das heißt in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in ihm, das heißt in Jesus, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen, in dem Christus, das, was in den Himmel und das, was da auf der Erde ist, in ihm. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Jetzt beschreibt Paulus die zweite Strophe und die ist die größte, weil das steht im Fokus. Und er beschreibt nämlich das Erlösungswerk Jesu Christi. Und er sagt, alles, was wir in Jesus haben, in ihm, in ihm, in ihm. Und er redet davon, dass wir begnadigt sind, dass wir erlöst sind, dass wir erleuchtet sind, dass wir beerbt sind und sagt, alles in Jesus. Und wisst ihr, sagt er, warum wir das alles von ihm bekommen haben? Schaut mal Vers 12, kommt wieder ein Refrain. Damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit sein. Warum haben wir das alles in Jesus? Warum die Erlösung? Warum das Erbe? Warum die Erkenntnis? Warum all das? Mit einem Grund, zum Preis seiner Herrlichkeit. Das ist der Grund. Er soll verherrlicht werden. Er soll verherrlicht werden. Alles, was Gott in Christus Jesus tut, dient zu einem wieder zu, damit Gott verherrlicht wird, in und durch den Sohn. So, wiederum, das, was Jesus tut, tut er für den Vater. Darf ich so sagen? Das war für mich revolutionär, als ich das bei mir begriff. Ich sage es euch so. Ich habe immer gedacht, Junge, warum hat Jesus das alles für mich gemacht? Und ich habe in mir nichts gefunden, dass es würdig wäre, dass er das für mich macht. Wirklich nichts. Schon als kleines Kind, ich habe mich schon gefragt, was habe ich da alles von mir gewusst, aber das hat wohl gereicht. Dass ich schon von Anfang an wusste, ich bin eigentlich kein guter Mensch. Ich habe Zeugnisse versteckt, weil sie schlecht waren. Habe dann gesagt, ich habe sie nicht gekriegt. Und dann kommt mein Cousin, mein Nachbar, und der wusste das. Und hat gesagt, und von meiner Mutter, und hast du das Zeugnis gezeigt? Oh. Und dann gab es Ärger. Immer wieder, schon als kleines Kind wusste ich, verdorben durch und durch. Und dann habe ich mir gedacht, warum sollte Jesus ausgerechnet mich retten? Und der Herr führte mich, ich kann nicht anders sagen, zu der Erkenntnis und sagen, weißt du, warum er das für dich getan hat? Nicht wegen dir. Ich will das andersrum sagen, weil er das für mich getan hat. Ich wollte es. Weil ich dich wollte, habe ich Jesus gefragt, würdest du das für Willi tun? Und Jesus hat gesagt, Papa, ich liebe dich so sehr, das mache ich. Das heißt, der Grund, warum Jesus für mich starb und alles an mir tut, liegt darin, dass er zwischen der Liebe zwischen Vater und dem Sohn. Wegen ihm. Weil Jesus sagt, der Vater soll verherrlicht werden. In allem, was ich tue, muss Gott groß gemacht werden. Guter Gedanke und gute Frage. Ich sage ja. Ja, genau. Schaut euch mal die... Das führt jetzt ein bisschen... Ich gebe einfach aus Hausaufgabe. Das ist natürlich jetzt ein Thema, das uns auf... Das wäre ein Riesenfass, wenn wir das jetzt aufmachen. Guckt euch allein nur die Einsetzungsworte beim sogenannten Abendmahl, Herrenmahl Jesu. Schaut euch Jesaja 53 an. Ich sage euch nur aus dem Kopf, das ist mein Kelch, das ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen ist für wen? Wer weiß das? Was steht da? Für viele, nicht für alle. Okay, lassen wir das mal, ja? Lassen wir das. Nein, kein Widerspruch, aber... Ich möchte hier an diesem Punkt noch nicht, weil wir sind noch nicht im Brief drin. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Mir geht es darum zu sagen, dass in diesen Dingen das, was Gott der Vater tut und was der Sohn tut, einen Grund hat, damit der Vater verherrlicht wird. Auch die Erlösung ist, Vater, alle, die du mir gegeben hast, keinen habe ich verloren. So, ich habe dir versprochen, keinen zu verlieren, also mache ich es nicht. Für dich habe ich es getan. Vater, ich habe all die bewahrt. Vater, ich habe denen das offenbart, die deine sind, immer wieder, Johannes Kapitel 16, ganz stark. So, das ist ganz stark, Jesus tut das, was der Vater will. Und sagt, ich bin gekommen, nicht meinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters. Alles, was ich sehe, was er tut, tue ich. Alles, was er redet, das rede ich, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. So, das ist ganz stark. Jesus, oder das Erlösungswerk Jesu Christi, dient zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Wir haben noch eine Person in dem Werk des dreieinigen Gottes, und das ist der Heilige Geist. Und dieses wird uns ab Vers 12 dann beschrieben, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Vers 13. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Merkt ihr das? Das heißt, es ist die dritte Strophe. Paulus also hat die erste Strophe den Vater besungen, gesagt im Refrain, um was es geht. Dann hat er in der zweiten Strophe den Sohn besungen und jetzt sagt er, warum, hat er gesagt, warum? Zum Preis seiner Herrlichkeit. Und jetzt beschreibt er das Werk des Heiligen Geistes. Und was ist das Werk des Heiligen Geistes? Wenn wir das Wort Gottes hören und daran glauben, dann versiegelt er uns. Er macht ein Siegel auf unsere Stirn. Man sieht es zwar nicht, so infrarot. Nein, der Geist Gottes nimmt in uns Wohnung, und ist ein Unterpfand, eine Garantie, dass wir das Erbe bekommen. Es ist eine Garantie. Und die Garantie liegt worin? In dem Geist Gottes in uns und nicht in unseren Werken. Das ist, was, um was es geht. Warum? Damit wer verherrlicht wird? Gott in allem. Denn wenn ich, mich für Gott entschieden hätte, auch wenn ich wenigstens nur einen Teil, dann könnte ich von dieser Ehre etwas für mich abzwacken. Ist so. Wenn ich etwas zu meiner Erlösung beitragen könnte, dann könnte ich etwas von der Ehre abzwacken. Ist so. Und wenn ich dazu beitragen könnte, dass ich das Ziel erreiche, dann könnte ich wenigstens, auch wenn es 0,001% etwas von der Ehre abzwacken, weil ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe. Aber dann würde nicht wer verherrlicht werden in allem? Gott. Und da, liebe Geschwister, alleine um der Herrlichkeit und der Ehre Gottes hat Gott den Weg gewählt, allein aus Gnade und nicht aus Werken. Und darf ich so sagen, selbst wenn wir, was unmöglich ist, aber selbst wenn wir es hinkriegen würden, uns selbst zu erlösen, hätte Gott diesen Weg nie gewählt. Warum? Dann, sonst würde er nicht in allem die Ehre bekommen. Allein nur deswegen, abgesehen davon, dass wir es ja nicht können. Aber der Grund, warum Gott diesen Weg der Erlösung gewählt hatte, der Vater erwählt, der Sohn erlöst, der Geist versiegelt, hat einen Grund, damit Gott in allem verherrlicht wird. Damit Gott in allem verherrlicht wird. Das wird Paulus übrigens dann alles später im Einzelnen, in den einzelnen Kapiteln entfalten und erklären, wie es, was er da meint, was er hier so komprimiert in einem Lied gesungen hat. Aber das ist, so beginnt der Epheserbrief. So beginnt der Epheserbrief, es geht Preis seiner Herrlichkeit. Ihm sei Herrlichkeit in der Gemeinde, das ist der Schlüsselvers. Und er beginnt den Epheserbrief, indem er sagt, ich bin Apostel Paulus nicht nach meinem Willen, sondern nach Gottes Willen, so beginnt er. Und dann singt er so ein Lied und sagt, es wird in allem Gott verherrlicht. Und wenn man jetzt diese 13, also diese 11 Verse oder 12 Verse, die man hier liest, 3 bis 14 liest, wo finden wir etwas, was wir dazu beitragen müssen? Gar nichts. Du liest, was Gott tut, du liest, was Jesus getan hat, du liest, was der Geist tut und du findest dich dann erstmal nichts darin wieder, in dem Sinne, ja und du und wenn wir und dann, nein. Und nicht ohne Grund wird uns das als erstes diese Grundlage gelegt, damit es klar ist, von wem alles abhängt. Warum? Wer in allem die Ehre bekommt. Kannst du einen Schritt weitergehen? Ich möchte euch das ein bisschen vertiefen. Habt ihr noch kurz Luft? Wir machen ein, zwei Minuten und dann machen wir Pause, okay? Dann machen wir Kaffeepause. Ich würde gerne diesen Gedanken kurz zu Ende führen. Vertiefung. Beweggrund Gottes zum Preis seiner Herrlichkeit. Ein paar Bibelstellen oder ein paar Gedanken, um das zu vertiefen. Wenn ihr Psalm 19 mit mir kurz aufschlagt. Psalm 19. Ich kann mir vorstellen, dass ich darüber schon mal sprach. Deswegen werde ich es kurz machen. Psalm 19, das ist doch der längste Psalm ist der 119er. Ihr seid da bestimmt fit und ihr wisst Bescheid. Und wenn ihr denkt, das ist ein bisschen lang, der Psalm 119, dann lest den 19er, weil das ist die Kurzversion vom Psalm 119. Ja? Einfach die 1 weg und dann habt ihr in gewisser Weise die Kompaktversion vom Psalm 119. Und dieser Psalm 19 hat ein Anliegen, und zwar Gottes Offenbarung und zu zeigen, wie Gott sich den Menschen offenbart und warum. Und die ersten 7 Verse beschreiben die natürliche Offenbarung. Das heißt die Schöpfung. Und dass Gott sich in der Schöpfung, in der natürlichen Offenbarung offenbart. Und die nächsten Verse, ab Vers 8, beschreiben die spezielle Offenbarung, nämlich sein Wort. So, Gott offenbart sich auf zweierlei Art und Weise. In der Natur, in seinem Werk und in seinem Wort, so können wir das sagen. Und dann sagt der Psalmist, warum das Ganze geschieht. Warum macht Gott alles, was er macht? Und ich lese euch nur die ersten paar Verse von diesem Psalm. Lasst uns mal kurz lesen. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis ans Ende der Erde wellt ihre Sprache. dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn durchzulaufen. Von Ende des Himmels geht sie aus und läuft bis zu sein Ende. Nichts ist vor ihrer Glut verborgen. Diese Verse sagen Folgendes. Warum hat Gott Sonne, Mond und Sterne gemacht? Warum hat Gott die Werke das gemacht? Und der Psalm sagt, zum Preis seiner Herrlichkeit. Der Grund, warum es Bäume gibt, ist nicht in erster Linie, dass wir Sauerstoff haben und Früchte haben. Ist alles schön und alles gut. Gott denkt bald ein paar Ecken mehr als wir. Aber der Hauptgrund ist, dass die Schöpfung verkündigt die Herrlichkeit Gottes, seiner Hände Werk. Das heißt, die Schöpfung zeigt Gottes Wesen, seine Allmacht. Und man staunt und guckt das an und sagt, wie groß muss dieser Gott sein? Habt ihr euch darüber bestimmt, habt ihr es? Ich staune darüber, Gott hätte uns doch einfach nur Reis geben können. Manche staune ich über manche Länder, die nur Reis essen, morgens, mittags, abends. Ja, denke ich, Mensch, ja, nichts gegen Reis, aber irgendwann wird es langweilig. Bei meinen Kindern ist es so, wenn ich koche, dann essen sie es nicht noch einmal. Ich könnte die Krise kriegen. Ich liebe das aufgewärmt noch einmal und so. Ich mag das, aber ich bin das so gewohnt von meiner Kindheit. Da musste man für manchmal eine ganze Woche das dann essen. Aber die morgens mittags gekocht, abends, nö, es raten wir Mittag. Okay. Dann kommt halt, ja, die Kinder in Afrika. Nein. Überleg mal, wie viel Frucht hat Gott gemacht? 3 wären auch nicht schlecht, gell? Aber es ist nicht nur 3. Ja, 5 wäre auch gigantisch. Wie viele verschiedene Früchte in der Geschmacksfarbe, Konsistenz, Intensität, Größe, Farbe, wie viel hat er gemacht? Gucke ich mir an, denke ich, das gibt's doch nicht. Wie viele Sorten von Fleisch, ich bin ein Fleischesser, wie viele verschiedene Getränke, wie viele verschiedene Bäume, wie viele verschiedene Berge, wie viele verschiedene Landschaften, wie viele verschiedene Blumen, wie viele verschiedene Tiere, warum nicht ein Tier? Gott sagt, guck mal, schaut mal, wer ich bin. Mir geht die Kreativität nicht aus. Und wir Evolution und bla bla. Und Gott sagt, ich zeige euch, wer ich bin. Guck mal. Das ist schon gigantisch, allein nur der Gedanke, dass Gott sich ausdrückt in der Schöpfung, indem er zeigt, wer er ist. In der Vielfalt. Und dann guckt der Mensch an und sagt, oh, guck mal, der Baum, das ist Gott. Und der Mensch guckt dann einen Affen an und eine Kuh, oh, das ist Gott. Guckt die Sonne an und sagt, das ist Gott. Und gesagt, hab ich gemacht? Guckt den Menschen und sagt, das ist Gott. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Die Sterne beten wir nicht an. Die Sterne weisen uns nicht den Weg. Gott ist es, der es tut. Alles andere ist Götzendienst. Gott hat alles, jedes Tier, das er gemacht hat, jeden Baum. Darf ich so sagen? Die ganze Schöpfung weiß das, nur der Mensch hat es vergessen. Wir lieben diese Zeit, oder? Wenn auf einmal alles blüht, nur das Unkraut merke ich nicht, aber der Rest ist schön. Es blüht alles und wir lieben das doch, oder? Weil es so herrlich ist. Und es ist doch ein Wunder. Immer wieder aufs Neue ein Wunder, wie aus einem trockenen, irgendwie so ein Ast, braun, dunkel, auf einmal dann sowas Herrliches entsteht. Und eigentlich müssen wir uns anschauen und sagen, Gott, wie herrlich bist du. Wir müssen durch den Frühling nur staunend durchgehen und permanent Lobpreisgottesdienst mit der Gitarre durch den Wald. Keine Ahnung, auf den Knien durch den Wald rutschen. Sagen, Herr, unglaublich. Wie groß bist du denn? Und das ist nur die Schöpfung. Das ist nur die Schöpfung. Und damit ist nur noch so wenig gesagt. Und wisst ihr, warum es eine spezielle Offenbarung gibt? Weil in der Schöpfung wir das eigentlich über Gott nicht erfahren. Wie gnädig ist er? Wie barmherzig ist er? Wie schuldig sind wir, dass wir Erlösung brauchen? Und dann redet Gott so speziell. und gibt uns ein Wort und sagt, ich sag dir, warum ich die Bäume gemacht habe, ich sag dir, warum ich die Tiere gemacht habe, ich sag dir, warum ich das tue, was ich tue. Und das gibt er uns. Und dann müssen wir lesen und ständig sagen, oh, wie herrlich bist du. Und wie lesen wir die Bibel? Wo finde ich mich? Wo bin ich? Ja, wo ist der Mensch? So lesen wir. Und dann finden wir Menschen. Und in alte Kerbe reinzuschlagen. Und dann suchen wir Vorbilder. Wir suchen Helden, weil wir so sein sollen wie sie. Wir wollen auch wie Gideon sein. Wir wollen auch wie David sein. Wir wollen nicht so wie... Wir wollen nicht Hiob sein. Nur am Ende wollen wir wie Hiob sein. Wir wollen so werden, wir wollen so nicht werden. Wir wollen auch das erleben und wir wollen auch das haben. Und wie kriege ich das? Was muss ich tun, um das zu kriegen? So lesen wir die Bibel. Nicht gottzentriert. Nicht zu sagen, Herr, wie herrlich bist du, wie herrlich ist dein Name. Wie herrlich ist dein Wesen. Preist jedes Blatt, das aus dem Baum raussprießt, puck, weiß, ah, ich bin da, damit Gott verherrlicht wird. Das war meine Zeit heute. So, dass ich, und wenn es abfällt, ich weiß, warum ich abfalle, damit Gott verherrlicht wird. Weil Gott hat gesagt, Jahreszeiten, all das, weil Gott gesagt hat, ich weiß, das ist meine Bestimmung. Meine Bestimmung ist, durch mein Sein Gott zu verherrlichen. Und der Mensch sagt, nein, kann nicht sein. Nur, übrigens nicht nur der Mensch, wir werden sehen, auch ein anderes Geschöpf wird sagen, das kann nicht sein. So, das Mikrofon sagt mir, wir brauchen Pause. Es braucht Pause. Lasst uns ein paar Minuten Pause machen, frische Luft schnappen, Kaffee trinken und dann steigen wir wieder an dieser Stelle ein, okay? Wie lange braucht ihr?